Ja, guten Morgen beieinander. Mein Name ist Andreas Steil. Ich bin, wie man sieht, von der Firma B1 Systems und würde heute ein bisschen was zur Geschichte der Kryptographie erzählen. Das ist in aller Munde, so jetzt auch in meinem, schlechter Einstieg. Gut, die Menschen werden schon seit ziemlich langer Zeit verschlüsseln. Die Gründe, die Ursachen sind wohl immer die gleichen geblieben. Hat wohl zu tun mit, in erster Linie Angst, hat zu tun mit Eroberung, mit Macht, mit Feindseligkeit und so weiter. Da hat sich Respektlosigkeit, da hat sich leider nicht viel geändert. Was sich geändert hat, das sind die, zum einen irgendwie die Leute, die davon betroffen sind. Das hat sich sehr stark popularisiert. Heute ist fast jeder von uns betroffen. Also jeder, der mit einem Computer irgendwo im Internet ist, jeder, der mit dem Handy telefoniert. Und zum anderen haben sich die Techniken sehr stark geändert. Die ganze Geschichte, also je mehr ich mich damit beschäftigt habe, es war jetzt auch nicht so viel, es ist ein unheimlich weites Feld. Das heißt, wir werden einen Spaziergang machen, eben durch die Geschichte, ein paar Schlaglichter werfen, aber natürlich nicht alle Techniken im Einzelnen durchsprechen können, weil einfach die Zeit nicht reicht. Da kann man dann auch im Einzelfall auf andere Vorträge hier verweisen. Also ich habe gesehen, es gibt einen Vortrag über SSL, einen Vortrag über SSH. Gestern hat ein Kollege, der Herr Tommy Sauer, einen Vortrag gehalten zu PKI also, und PGP, GNU-PG. Also im Einzelnen werde ich die nicht alle durchbesprechen. Vielleicht mal ein bisschen überblicksmäßig, was ich reden wollte, die Firma. Gut, ich weiß nicht, ob man es hinten lesen kann. Also ein bisschen raus aus dieser Verschlüsselung selber, aus der Kryptographie fällt die Steganographie. Das ist einfach der Begriff dafür, dass man Informationen hinter anderen Informationen versteckt. Ein paar Beispiele bringe ich noch, hat aber mit der eigentlichen Kryptographie nichts zu tun. Die Kryptographie, also Verschlüsselung, kann man geschichtlich in zwei große Bereiche einteilen. Und zwar einmal die ganzen klassischen Verfahren, beginnend seit der Aufzeichnung, der historischen Aufzeichnung, bis hin zur Enigma, Zweiter Weltkrieg. Und dann kam mit Computern was ganz Neues, hat zu tun mit Mathematik. Und diese neuen Verfahren, symmetrische Verschlüsselung, asymmetrische Verschlüsselung, würde ich auch noch kurz vorstellen. Und dann vielleicht noch ein kurzer Überblick über die Anwendungen von diesen ganzen Verfahren, wo das überall eine Rolle spielt. Der Vortrag ist auch gedacht wirklich für Einsteiger. Es schwirren unheimlich viele Begriffe rum, was weiß ich, TLS, SSL, DSA, NSA, Scherz, aber um da vielleicht auch ein paar noch ein bisschen Verständnis zu wecken. Gut. Bei den klassischen Verfahren, wie gesagt, eine Möglichkeit war die Steganographie. Beispiele bringe ich noch. Es geht einfach nur darum, dass man Nachrichten versteckt in irgendetwas Belangloses, scheinbar anderes, so dass, wenn man dieses andere Belanglose sich anschaut, man nicht auf die Idee kommt, dass sich dahinter eben eine Nachricht verbirgt. Beispiele bringe ich noch. Dann das nächste Verfahren, also wenn es um Sprache geht, um Sprachverschlüsselung, ist das Transpositionsverfahren, also Transposition. Meint einfach, dass die Zeichen des Textes, also gut, Sprache jetzt mit Buchstaben dargestellt, dass die Zeichen einfach durcheinander gewürfelt werden, sodass da irgendwas rein scheinbar Zufälliges entsteht, wo man nichts rauslesen kann. Aber die Zeichen werden nicht verändert. Im Gegensatz dazu gibt es die Möglichkeit, dass man die Zeichen übersetzt, verändert, chiffriert und damit wäre man dann bei den Substitutionsverfahren, Und da gibt es dann zum einen die monoalphabetische Substitution, das ältere Verfahren, zeige ich da noch Beispiele, wo einfach die Zeichen einzeln ersetzt werden, aber immer nur das ein Zeichen mit genau einem anderen Zeichen. Wir werden sehen, das hat ziemliche Nachteile. Und zum anderen gibt es die polyalphabetische Substitution, bei der die Zeichen unterschiedlich übersetzt werden. Ein A ist also nicht immer gleich ein A, sondern in einem Fall ein X, im nächsten Fall ein P und so weiter. Gut. Machen wir mal dann noch vielleicht Prinzipien von der Verschlüsselung. Lang hat man sich, jetzt hat man das ja nicht groß wissenschaftlich durchleuchtet, als man sich da ein bisschen mehr Gedanken gemacht hat, gab es ein paar, die eben versucht haben, Prinzipien festzulegen. Bekannt geworden ist zum einen das Prinzip von Kerckhoff, der sagt, die Sicherheit von der Verschlüsselung darf niemals von dem Verfahren abhängen. Also, Sie haben vorhin vielleicht schon gehört von der Enigma beispielsweise, die Maschine, werde ich auch kurz vorstellen, die, wenn die in die Feinde des, in die Hände des Feindes gerät, in die Feinde des Händes, dann darf der damit trotzdem nichts groß anfangen können. Das Gleiche ist heute in der Computerei, also wenn wir ein Verschlüsselungsverfahren haben wie AES, dann soll dieses Verfahren, also die Algorithmen, die dahinter sind, können für jeden bekannt sein, trotzdem spielt es für die Sicherheit keine Rolle. Und das ist das Prinzip von Kerckhoff, also die Geheimhaltung ist unabhängig von der Bekanntheit vom Verschlüsselungsalgorithmus. Das Gegenprinzip dazu, also was man versucht eigentlich zu vermeiden, zumindest wenn es halt um eine Informationstechnik geht, dass man die Funktionsweise geheim hält. Ja, Security by Obscurity, sagt man dazu. Also, und wie es man macht. Für die Verfahren, die dann mit der Mathematik zu tun haben, spielen die Prinzipien von Shannon eine Rolle. Also Claude Shannon hat mal gesagt, dass wichtig ist für diese Verfahren, für Chiffren, Blockchiffren, Stromchiffren und so weiter, dass es wichtig ist, dass die Algorithmen eine möglichst große Konfusion herstellen, also dass man eben keinen Zusammenhang herstellen kann zwischen dem Originaltext und dem Geheimtext im Chiffrat und zum anderen, dass eine möglichst große Diffusion herrschen soll. Also das heißt, dass jedes Zeichen möglichst viel von dem Schlüssel abhängt. Das werden wir auch später, wenn ich noch ein bisschen Beispiele zeigen, sieht man zum Beispiel auch bei den Hash-Algorithmen, dass die Änderung eines Zeichens am Ende eine unheimliche Änderung auch in dem Chiffrat hat. Also dass dann in dem Chiffrat nicht nur ein Zeichen geändert ist, wenn im Klartext ein Zeichen geändert wird, sondern eben alles komplett durcheinander gewürfelt wird. Gut. Mit der Mathematik, mit der IT-Technik kamen neue Verfahren für die Verschlüsselung rein, die einen sehr hohen Rechenaufwand bedeuten. Dieser Rechenaufwand kann heute relativ problemlos eben über Computer erzeugt werden. Also was man früher mit Hand machen musste und eine lange Zeit gebraucht hätte, geht halt heute recht schnell und dadurch hat man neue Chiffren, neue Verfahren entwickeln können. Im groben Überblick könnte man sagen Stromchiffren, das wäre, wie der Professor Luge vorhin vorgestellt hat, zum Beispiel über Sprache. Das heißt also, dass die im laufenden Fluss übersetzt werden, im Gegensatz zu Blockchiffren, wo also immer Blöcke genommen werden und die dann blockweise umgesetzt werden. Das Ganze kann man dann auch noch mehrfach hintereinander machen. Dann wird, wenn es ein richtiges Verfahren ist, die Verschlüsselung mit jedem Vorgang besser. Dann hätte man mehrfach Verschlüsselungen. Dann kurz will ich eingehen auf die asymmetrische Verschlüsselung und Einwegfunktion. Wird man noch sehen bei der symmetrischen Verschlüsselung. Symmetrische Verschlüsselung heißt ganz einfach, dass der Sender oder der die Nachricht erstellt und der Empfänger, der sie empfängt, den gleichen Schlüssel haben. Da gibt es einfach ein Problem mit dem Schlüssel, zeige ich später noch. Und neu ist dann eben, dass sich kluge Köpfe ausgedacht haben, wie man es schaffen kann, den Schlüssel über den gleichen Kanal zu übertragen, über den man dann auch die eigentlichen Nachrichten überträgt. Also deswegen hier ein bisschen was zu den asymmetrischen Verschlüsselungen. Und dann noch vielleicht ein kurzer Überblick zu den Anwendungen von diesem ganzen Verfahren, wie sie halt heute aktuell gängig sind. Also einige von Ihnen werden wahrscheinlich sowieso täglich damit oft zu tun haben, also sprich SSH oder die mit PBGP oder GNUPG und so weiter. Gut, noch einmal der Überblick. Die fangen an mit den Transpositionsverfahren, also das Verfahren, dass die einzelnen Zeichen nicht verändert werden, sondern nur durcheinander gewürfelt werden. Also transponiert werden. Die sind im Wesentlichen seit ungefähr 100 Jahren, fast 100 Jahren, nicht mehr besonders gängig. Ein Klassiker wäre da zum Beispiel die Skytale. Skytala, das ist, haben die Spartaner eingesetzt zum Beispiel. Das ist nichts anderes wie ein Rundholz. Die Nachricht wurde auf ein Band geschrieben, ein Lederband zum Beispiel. Dieses Band wurde vertragen und der Empfänger musste dann eben einen Holzstab haben mit dem, genau dem gleichen Durchmesser wie derjenige, der es auf das Band geschrieben hat und konnte dann die Nachricht entziffern. Man kann sich vorstellen, ist jetzt nicht so besonders sicher, wenn man es weiß, zumal auch die Buchstaben ja eine bestimmte Größe haben und okay, das kann man sich denken. Etwas ausgefeilter ist die Fleißnische Schablone und das Verfahren ADFGX, die werde ich dann gleich noch genauer vorstellen. Das nächste Verfahren, also ein Substitutionsverfahren, bei dem wirklich die Zeichen ersetzt werden. Da sind auch die älteren Verfahren monoalphabetische Substitution. Also bekannt ist die Cäsar-Verschlüsselung oder Cäsar-Verschiebung, auch ROT, Rotationsverschiebung, zeige ich dann. Da wird einfach das Alphabet, das also ursprüngliche Alphabet für den Verschlüsselungstext verschoben um ein paar Zeichen. Also der Cäsar, das war auch so ein Potentat, hat dann ein C genommen, weil er mit Cäsar anfängt, das heißt drei Buchstaben verschoben. Ja, man hat dann einfach das Alphabet in drei Buchstaben verschoben. Okay. Etwas anderes Verfahren, das ist Atbash, also kommt ursprünglich von der Kabbala, da hat man einfach Folgendes gemacht, man hat das erste Zeichen mit dem letzten vertauscht, das zweite Zeichen mit dem vorletzten, das dritte mit dem vorvorletzten und so weiter. Ist dann schon ein kleines bisschen ausgewiefter. Aber im 18, eigentlich schon früher, also so 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert ging es los mit der polyalphabetischen Substitution. Das Problem bei der monoalphabetischen Substitution ist einfach Folgendes, man kann es sehr leicht knacken. Also, das habe ich ein bisschen weiter hinten. Weil die deutsche Sprache sehr viele Es hat, ja, weiß man, die E ist zum Beispiel der häufigste Buchstabe. Wenn der Text nur lang genug ist, sucht man sich einfach den häufigsten Buchstaben raus. Ja, und dieser häufigste Buchstabe, den kann man dann dieses verschlüsselte Zeichen mit dem E wieder ersetzen. Dann den zweithäufigsten Buchstaben und so weiter. Das ist für jede Sprache etwas anders. Ja, im Deutschen ist halt das häufigste, der häufigste Buchstabe ein E, der zweithäufigste ein N und so weiter und so weiter. Also wenn der Text nur lang genug ist, ist es sehr, sehr leicht, den zu dechiffrieren. Kann man sich vorstellen. Und aus diesem Grund hat man eben Verfahren gesucht, wie man das Ganze so macht, dass ein bestimmter Buchstabe nicht in einen, genau einen bestimmten anderen Buchstaben abgebildet wird, sondern dass das immer wieder sich ändert. Die polyalphabetische Substitution hat quasi ihren Höhepunkt gefunden in der Enigma. Werde ich auch noch ganz kurz zeigen. Also dieser mythologischen Verschlüsselungsmaschine, die halt im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, die aber auch geknackt worden ist. Und damit wären die klassischen Verfahren beendet. Und was wirklich neu ist, das sind dann die Verfahren, die möglich sind, erst geworden durch den Computer, das heißt durch die Rechenkapazität, die unseren Rechner zur Verfügung stellt, also wo nicht mehr man manuell dann arbeiten muss. Hier sind im Wesentlichen zwei Verfahren bedeutend. Zum einen von Diffie-Hellman, der Schlüsselaustausch, und zum anderen von Rivest, Shamir, Edelman, also RSA. Beide haben zu tun mit Einwegfunktionen, haben zu tun mit Mathematik. Auch dazu kurz was. Die beiden Funktionen, die eben da, oder was man dabei verwendet, ist, hat zu tun, ist die Primfaktorzerlegung. Ja, wir wissen also alle, dass es sehr schwer ist, oder man hat immer noch kein Verfahren, um Primzahlen auszurechnen. Und wenn man nur genügend große Zahlen hat, dann dauert die Zerlegung dieser großen Zahlen in die einzelnen Faktoren, in die einzelnen Primfaktoren sehr, sehr lange. Und eben weil das so lange dauert, gilt es als sicher, wenn eben nur die Zahlen groß genug sind. Und das andere ist der diskrete Logarithmus. Ich zeige da später noch was dazu. Gut, ein paar Beispiele zur Steganographie. Also ist die klassische Geheimtinte, also was man Zitronensaft verschreibt und das dann beschriebene Blatt unter die Kerze hält. Hat wahrscheinlich jeder als Kind schon probiert. Oder das gibt es auch mit, dass man eine Eischale beschreibt mit einer Mischung aus Alaun und Essig. Und wenn man dann bestens beim hartgekochten Ei, dass man es auch gescheit lesen kann. Und wenn man dann eben die Schale entfernt, dann könnte man auf dem Ei eben das Ganze lesen. Dazu könnte man auch zum Beispiel Schmuggeltechniken rechnen, also dass man irgendwelche Schriftstücke in einem doppelten Boden oder sowas transportiert. Auch das wäre, also dass man, einen Koffer mit Kleidung hat und drunter ist dann eben, werden die Nachrichten transportiert. Auch das wäre im Prinzip Steganographie. Oder dass man zum Beispiel eine Nachricht einbettet in andere Texte, also zum Beispiel, dass man immer den ersten Buchstaben eines Absatzes für die Geheimnachricht verwendet und eben viele, viele Absätze hat. Das wäre auch ein Beispiel dafür. Oder zum Beispiel Schlüsselwörter in Texten. Three Little Birds, das man kennt von Bob Marley vielleicht, wahrscheinlich Don't Worry, Be Happy, because everything little thing is gonna be right. Später heißt es dann Three Little Birds, this is my message to you. Also dabei geht es ganz banal um Pilze, also gibt es in Mittelamerika die Rumbas, San Isidros, Pajaritos, Pajaro Vogel, der kleine Vogel und 3 ist eine gute Menge und deswegen die Message. Okay, was modern, relativ modern ist, ist das Verfahren, dass man Nachrichten in Bildern einbettet. Ja, man kann zum Beispiel Bilder in Bildern verschlüsseln, gibt es Programme dafür. Also da werden dann immer anteilig bestimmte Bits für die Nachricht verwendet oder für das zweite Bild. Gut. Bei den Transpositionsverfahren, wie gesagt, werden die Zeichen tatsächlich ersetzt vom Originaltext. Das Digitale habe ich gerade schon erklärt. Eine andere relativ einfache Methode ist der Gartenzaun. Man könnte zum Beispiel hergehen und sagen, jedes zweite Zeichen schreibt man in die zweite Zeile, jedes dritte Zeichen in die dritte Zeile. Und dann nimmt man die daraus entstehenden Textstücke, also von der ersten Zeile, von der zweiten Zeile und von der dritten Zeile, hängt die wieder aneinander und verschickt die dann. Wenn der andere nur weiß, dass das meinetwegen dreizeilig ist, dann kann er es entsprechend wieder zusammensetzen. Die Fleißnersche Schablone ist ein Verfahren, das sieht man hier, dass man einen Text in einer Matrix anordnet und dann eine Schablone dazu hat, die man dann immer dreht um 90 Grad. Sollte natürlich so sein, dass die Leerfelder, also die Buchstaben sichtbar lassen, so angeordnet sind, dass die beim Drehen sich nicht wieder überdecken, konkurrent sind. Also dass jedes Mal quasi andere Zeichen sichtbar sind. Das heißt, derjenige, der die Schablone hat, kann dann mit dem Erhalt der Matrix den Text wieder dechiffrieren, entschlüsseln. Ja, schon ein bisschen ausgefeilter, Ende des 19. Jahrhunderts. Dann gibt es im Ende des Ersten Weltkriegs noch ein weiteres Verfahren. Zeige ich dann noch, da habe ich jetzt die Folien nicht so gut angehört. Gut, monoalphabetische Substitution haben wir damit eigentlich schon geklärt. Wie gesagt, Häufigkeitsanalyse sehr, sehr leicht zu knacken, also nicht mehr up to date. Es gab mal so eine Zwischenversion, das nennt man dann homophone Verschlüsselung, da hat man Folgendes gemacht, man hat die Buchstaben angeordnet und dann entsprechend der Häufigkeit der Buchstaben verschiedene Zahlen angeordnet. Ja, also wenn der Buchstabe selten ist, vielleicht vom Q, hat man nur eine Zahl verwendet, auch fürs E hat man dann zum Beispiel viele Zahlen verwendet, sodass man mehrere Möglichkeiten hatte, das E zu ersetzen. Hat eine Zeit funktioniert, aber kann man doch recht leicht knacken. Gut, hier noch ein bisschen ausgefeilte vom Cäsar. Die sogenannte Cäsar-Verschlüsselung mit fortschreitender Quelle, man hat einfach abhängig von der Position des Zeichens die Verschiebung im Alphabet, im Geheimalphabet festgelegt. Also das heißt, hier jetzt bei dem B, das ist an der ersten Stelle, man hat es um 1 verschoben. Das E in dem Beispiel ist an der zweiten Stelle, also hat man den Buchstaben um 2 verschoben, E, F, G und so weiter und so weiter. Aber kann man sich vorstellen, ist jetzt auch nicht so schwierig herauszufinden. Okay, relativ ausgetüftelt war ein Verfahren von Blaise de Vigenère. Ich habe gesehen, der Herr Professor Luger hat es vorhin schon mal kurz angedeutet oder vorgestellt. Der hat ein Verfahren entwickelt, dass ein Buchstabe immer wieder durch einen anderen Buchstaben ersetzt wird. Wie macht man das? Indem man halt viele Geheimalphabete hat. Also im Prinzip wäre Cäsar-Verschlüsselung nur eine Zeile aus diesem Quadrat. Sie sehen also in dem Quadrat sind als einfach das Alphabet 26 mal angeordnet. Also ich habe es hier ein bisschen verkürzt, damit man es lesen kann. Und in jeder Zeile wird dieser Satz der 26. Buchstaben um 1 verschoben. Man hat also theoretisch 26 Alphabete. Und um jetzt den Text zu verschlüsseln, braucht man noch ein Schlüsselwort, einen Schlüssel, zum Beispiel jetzt 4 geheim. Jetzt bräuchte ich, wie heißt das, Laserschwert oder Laserpointer, also weiß nicht, ob man es erkennen kann, hinten. Links ist ein Alphabet von oben nach unten A bis Z angeordnet und in diesem Alphabet trägt man das Schlüsselwort ein. Und wenn man jetzt den Originaltext hat, dann den Originaltext kann man oben rechts anordnen, dann sucht man sich einfach die Schnittpunkte in dem Quadrat. Also zum Beispiel, wenn wir den Buchstaben N haben, Sie sehen jetzt oben N, weiß nicht, ob man es erkennen kann, dann geht man so lange runter, bis man auf das Vorkommen, also von dem Verschlüsselungstext trifft. Das wäre so hier links E. Sie sehen, es sollten das an den orangenen Balken sehen. Und dann haben wir eben den Buchstaben für das Chiffrat. Das kann man es erkennen oder ist klar geworden? Gut. Die Sicherheit ist natürlich jetzt davon abhängig, wie groß dieser Schlüssel ist. Ja, man kann sich vorstellen, je kleiner der Schlüssel ist, wenn er nur ein Buchstabe ist, hat man wieder die monoalphabetische Substitution, also die Cäsar-Verschlüsselung. Ja. Je länger das ist, desto sicherer wird die Verschlüsselung. Und der Idealfall wäre natürlich, dass dieses Schlüsselwort genauso groß ist wie der Text, den man verschlüsseln will. Ja. Das wäre dann der Spezialfall von dieser Visionär-Verschlüsselung. Das wäre dann die Wernham, sogenannte Wernham-Verschlüsselung. Nachdem all die Texte immer unterschiedlich sind, bräuchte man ja dann für jede Verschlüsselung immer wieder einen neuen Schlüssel. Also da gibt es auch einen Begriff dafür, das sogenannte One-Time-Pad. Also das heißt, dass man für jede Verschlüsselung immer einen neuen Schlüssel hat. Ja. Auch hier ist dann wieder die Frage, wie überträgt man den Schlüssel und so weiter. Aber die ist relativ lange nicht geknackt worden. Man kann sie auch knacken über Häufigkeitsanalyse, wenn die Texte wiederum nur lang genug sind, wenn man bestimmte Schlüsselwörter hat. Schlüsselwörter meine ich jetzt nicht den Geheimschlüssel, sondern Begriffe, von denen man ahnen kann, dass sie in dem Text vorkommen. Wenn der Text nur lang genug ist, dann kann man sich aufgrund dessen es wieder rekonstruieren. Sicher gilt es, ist nur diese Wernerverschlüsselung. Also sicher ist es nur dann, wenn der Schlüssel genauso lang ist wie der Text, den man verschlüsseln will. Gut, die haben wir vorhin schon gesehen. Für den in Zeit vom Ersten Weltkrieg hat sich ein Herr Fritz Nebel, passender Name dazu, ein Verfahren ausgedacht, das auch erstmal sehr, sehr sicher war. Er hat zwei Dinge gemacht. Er hat erst einmal eine Substitution für die Buchstaben vorgenommen und das Ganze dann anschließend mit der Transposition, also die beiden Verfahren, die wir jetzt vorhin schon gehört haben, miteinander kombiniert. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier Folgendes macht, damit das Ganze nicht zu einfach ist, hat man in eine Originalmatrix nicht einfach das Alphabet reingeschrieben, sondern sich auch wieder ein erstes Schlüsselwort ausgedacht. Dieses erste Schlüsselwort, in dem Fall O zapft Is, ist bayerisch, entschuldigen Sie, ist mir nichts Besseres eingefallen, das ist angezapft ist es. dieses erste Schlüsselwort haben wir einfach in die Matrix oben beginnend geschrieben und dann den Rest dieser Matrix, also 5x5 Matrix, mit den restlichen Buchstaben des Alphabets aufgefüllt. Jetzt passt es nicht genau, wir haben 26 Buchstaben, also zumindest im hochdeutschen Alphabet, und da hat man dann einfach das J weggelassen, weil es dem I entspricht oder durch ein I ersetzt. Aber dann hat man das eben aufgefüllt mit den üblichen Buchstaben und hat dadurch das ganze Alphabet in dieser Matrix abgebildet. Und im ersten Verschlüsselungsvorgang hat man dann entsprechend dieser Matrix die Buchstaben ersetzt. Also zum Beispiel, wenn es hier Originaltext Weißbier, haben wir hier ein W. Dann sucht man sich in der Matrix das W. Sehen Sie die Maus? Ach ja, doch, sehen Sie auch, sieht man das? Also hier das W suchen. Und dann nimmt man einfach in der linken Spalte den entsprechenden Buchstaben aus dieser ADFGX, aus diesem ADFGX-Schlüssel und kombiniert den mit dem oberen. Und dann hat man in dem Fall zum Beispiel bei dem W ein X und ein F. Und das macht man für jeden Buchstaben und fügt es einfach hintereinander. Gut, das wäre die erste Verschlüsselung, eine pure Substitution. Hilft doch nicht viel, weil, wie gesagt, Häufigkeitsanalyse. Aber jetzt kommt es, er hat das kombiniert mit einer Transposition. Dazu braucht man ein zweites Schlüsselwort. In dem Fall zum Beispiel Prosit, also wohl bekomm's. Dann hat man dieses Wort oben einfach hingeschrieben und entsprechend der Position des Buchstabens im Alphabet die Zahl hingeschrieben und in dieser Reihenfolge ist wieder zurückgelesen. Also, das heißt, wenn wir jetzt vorhin zum Beispiel von dem W dieses XF erhalten, das trägt man hier einfach in die Matrix, in die untere Transpositionsmatrix wieder ein. Ja, also hier ist wieder das XF und so weiter. Und dann fängt man an, entsprechend der Position von dem zweiten Schlüsselwort im Alphabet diese Buchstaben wieder abzusetzen. In dem Fall haben wir hier I ist in dem Fall der Buchstabe, der am meisten am Anfang ist, also mit der neunten Position. Und dann kann man hier sehen, D, G, X, sehen Sie es? Das ist dann die zweite Verschlüsselung. Warum übrigens so komische Buchstaben A, D, F, G, X? Das hat einfach damit zu tun, das sind Buchstaben, die sich im Morse-Alphabet, das Ganze wurde dann irgendwann gefunkt natürlich, also da gab es dann keine Träger mehr mit Skitale, sondern das wurde dann mit Funksprüchen übermittelt. Und diese Buchstaben A, D, F, G, X, die waren halt relativ eindeutig mit Morsezeichen unterscheidbar voneinander darzustellen. Okay, ungefähr klar geworden oder Fragen? Die wurde aber dann tatsächlich auch geknackt. Das heißt, es ist eine von diesen Punkten der Geschichte, dass die Franzosen haben das noch rechtzeitig geknackt, sodass damit der Sturm auf Paris gestoppt werden konnte. Also so komisch es klingt, aber die Kryptografen haben oftmals in der Geschichte, beim zweiten Beispiel mit der Enigma wird es deutlicher, auch Leben gerettet. Ja, oder es geht. Okay. Der Höhepunkt von dieser klassischen Verschlüsselung ist die Enigma, ich glaube, hat jeder schon mal gehört, da benennen sich dann irgendwelche komischen Gruppen auch mit klingonischen Gesängen und so weiter. Gibt auch Filme drüber, also ist ein gewisser Mythos. Es heißt, es war eben bis zum Zweiten Weltkrieg die unknackbare Bestverschlüsselung, die es jemals in der Menschheitsgeschichte gab. Die Enigma, also das erste Patent, war 1918, das ist jetzt so ein Modell von 1923, wurde entwickelt, ursprünglich gar nicht unbedingt nur für den Krieg, sondern auch für Firmenkommunikation. Das ist ein Kasten, 12 Kilogramm schwer, mit einer Tastatur. Also man sieht hier vorne, das sind so Drückschalter, dann hier einem Feld mit Lampen für die einzelnen Buchstaben. Mit der Tastatur hat man den Text eingegeben und bei den Lampen hat man den Text dann ausgelesen. Hier vorne, werden Sie jetzt wahrscheinlich hinten nicht erkennen können, aber meistens werden Sie schon mal gesehen haben, da ist ein Steckerbrett, da ist nochmal das Alphabet abgebildet und da kann man dann zweipolig nochmal die Buchstaben miteinander verbinden, dass die übersetzt werden. Und der entscheidende Teil verbirgt sich jetzt hier hinten drin. Sie können hier erkennen, hier sind drei so Rädchen, dahinter verbergen sich Walzen. Die Enigma hat Folgendes gemacht. Wäre es wahrscheinlich geschickter gewesen, noch ein paar mehr Bilder einzufügen, um das zu verstehen. Die Enigma, da kann man sicherlich locker auch einen Vortrag füllen. Ich versuche es einigermaßen kurz zu erklären. Es gibt bei der Enigma vier Variablen, die man verändern kann. Zum einen, hier hinten diese drei Walzen oben, diese drei Rädchen, die man sieht. Das sind drei Walzen, da ist in dem Gummi eine Verdrahtung drin. Und zwar 26 Eingänge, die dann verdrahtet werden und 26 Ausgänge. Für jeden Buchstaben eben einen. Also ein Beispiel von so einer Seitenansicht sehen Sie hier. Da sehen Sie diese Punkte, das sind die 26 Kontakte. Also hier dieser Walzen hat 26 Eingänge für jeden Buchstaben und 26 Ausgänge für die Buchstaben. Und innen drin, in diesem Gummi, sind die eben unterschiedlich verdrahtet. Das heißt, ein Buchstabe A kommt meinetwegen als P auf der anderen Seite raus. Von diesen Walzen hat man drei hintereinander geschaltet. Am Ende war eine Umkehrwalze, die den Strom wieder zurückleitet. Das hat den Vorteil, dass es relativ leicht zu bedienen ist. Der das sich ausgedacht hat, das war ein Herr Krug oder sowas, also als Zusatz quasi zu der Enigma, hat gedacht, ist ja auch besonders schlau, weil dann muss ja die Verschlüsselung, die drei Walzen wieder zurückgehen. Es wird also noch dreimal verwürfelt. Wird sich als Trugschluss, hat sich dann als Trugschluss rausgestellt. Jetzt erkläre ich noch gleich, warum. Und so wurde eben die Buchstaben durch diese drei Walzen und die Umkehrwalze und den Rückweg wieder übersetzt. Das war eine Art der Verschlüsselung. Und die zweite Art war durch das Steckerbrett hier vorne. Also da sind die Buchstaben angeordnet und werden eben jeweils oder können mit Kabeln verbunden werden, wo dann eben man festlegen kann durch einen Schlüssel, dass eben meinetwegen ein A zu einem M wird. Was? Das ist zusätzlich, genau. Ja. Das ist fest verdrahtet. Ja, es gab also einen Satz von fünf Walzen und das war, wurde einmal festgelegt. Und diese Walzen, da war dann quasi diese Verdrahtung für den Eingang und für den Ausgang einfach fest. Und zwar für alle Enigmas überhaupt.
Für alle Maschinen, die gebaut wurden.
Genau, für alle Maschinen. Ja. Komme ich noch drauf. Ganz genau so ist es. Ja. Komme ich noch drauf. Also diese Walzen waren überall gleich. Die war auch tatsächlich relativ erfolgreich, in dem Sinne, dass also eine Zahl, dass 30.000 offiziell gebaut wurden. Es gibt auch noch Zahlen, dass inoffiziell dass es weit mehr waren, bis zu 100.000, weil sie eben im Krieg von an allen Fronten quasi eingesetzt worden ist. Und da muss man natürlich ein Verfahren haben, dass es irgendwie praktikabel ist. Und das ging eben nur, indem man diese Walzen immer gleich macht. Ja? Okay. Was aber jetzt eben variabel ist, das ist die Walzenlage. Entschuldigung, das ist die Walzenlage und das ist die Walzenanordnung. Und und was auch variabel ist, das sind eben vorne die Steckerverbindungen und als nächstes, was auch noch variabel ist, diese Walzen haben zusätzlich nochmal eine Übertragungskerbe. Die sehen Sie hier links auf der rechten, also da kann man es erkennen. Und zwar ist es so, dass also in dieser Anordnung dieser drei Walzen mit jedem Druck auf einen Buchstaben wurde die Walze um eine Position weitergedreht, um einen Buchstaben weitergedreht. Ist natürlich von Vorteil, weil dadurch alleine schon jeder Buchstabe einmal anders ist. Und wenn die 26 Mal weitergedreht wurde, dann dreht die Kerbe die nächste Walze auch wieder um eins weiter. Ja? Und so permutiert es dann wieder durch die Walzen durch. Das war so die vierte Möglichkeit, wie das Ganze verschlüsselt wird. Insgesamt hat sich durch diese verschiedenen Verfahren ein irrsinnig großer Schlüsselraum ergeben. Also mit Schlüsselraum bezeichnet man einfach die Anzahl der möglichen Schlüssel, wie viele Schlüssel es geben kann. Ja, scheinbar. Also, das erste, gar nicht so bedeutend, ist die Ringstellung. Dadurch, dass es 26 verschiedene Möglichkeiten für die Kerbe, wo man die einstellt, hat man also dadurch 26 Möglichkeiten, eben diesen Übertrag zu steuern. Also diesen Übertrag kann man sich einfach vorstellen, wie beim Kilometerzähler. Ja, wenn das die Kilometer gehen, dann kommen als nächstes die Zehner. Also wenn beim 9. Kilometer, wenn dann bei nach 900 Metern, wenn der 1000 und so weiter, wird das übertragen weiter. Nachdem aber nur die ersten beiden Walzen ja den Übertrag machen, die dritte braucht keinen Übertrag mehr machen, weil dann kam ja schon die Umkehrwalze, hat man hier quasi 26 hoch 2 verschiedene Möglichkeiten für die Ringstellungen. Das sind 676 Ringstellungen. Ist jetzt nicht so viel. Bitte? Es ist ja so, dass eine Walze hat ja, also wenn diese Kerbe zum Tragen kommt, hat dann die zweite, die nächste, die Walze, die weiter links ist, um eins verstellt. Nachdem es auch nur drei Walzen waren, die dritte Walze hat ja links nichts mehr zum Verstellen gehabt. Also wenn Sie jetzt hier einen Kilometerzähler vorstellen, ja, dann haben Sie ja die 100 Meter, die Kilometer, die Zehner, aber oder beim Auto meinetwegen nach den 100.000 Kilometern kommt ja links nichts mehr, da gibt es ja keinen mehr für die Millionen. Ja? Genau, aber die dritte verstellt nichts mehr. Nur zwei Walzen. Okay, gut. Nur zwei Walzen verstellen was, die dritte verstellt nichts mehr. Deswegen, also 26 hoch 2 Möglichkeiten. Das nächste ist die Walzenlage. Also in der ersten Version Enigma 1, es gab dann später weitere Versionen, wurden 5 Walzen eingesetzt, die man entsprechend kombinieren konnte. Ja, also aus diesen 5 Walzen wurden 3 Walzen ausgewählt und dann konnte man die unterschiedlich einsetzen. Und daraus ergeben sich also die 120 Walzenlagen, der Zweier, aus der Faktor 2, also 5 Walzen, von den 5 mal 4 mal 3 die Fakultät und der Zweier kommt noch daher, für die Umkehrwalze gab es auch 2 verschiedene, also in der späteren Enigma-Version. Und dadurch ergeben sich insgesamt 120 mögliche Walzenlagen. Also, was den Schlüsselraum erweitert. Wesentlich mehr Möglichkeiten zur Verschlüsselung ergibt sich durch die Walzenstellung. Das heißt, auf jeder Walze waren die Buchstaben ja abgebildet, in dem Fall mit Zahlen, und die wurden eben eingestellt, dass immer ein bestimmter Buchstabe oben ist. Also man hat einen 3-Buchstaben-Code gehabt und dementsprechend die Walzen dann eingestellt für die Anfangsposition. Ja, beim Übertragen wurden die natürlich geändert, die wurden immer weitergedreht, aber irgendwo brauchte man ja eine Anfangsposition. Der größte Bereich im Schlüsselraum sind die Steckerverbindungen, ja, weil man ja durch diese verschiedenen Möglichkeiten, diese Verbindungen zu machen, sehr, sehr viele, mathematisch kann man das ja ausrechnen, mit Gaußscher Summenformel und so Zeug, sehr, sehr viele Möglichkeiten hat. Jetzt könnte man natürlich fragen, ja, warum hat man dann nicht nur die Steckerverbindungen verwendet? Ja, ganz einfach, da hätte man ja wieder die monoalphabetische Substitution. Ja, also die Größe vom Schlüsselraum allein ist nicht entscheidend für die Sicherheit der Verschlüsselung. Sie können das Alphabet nehmen und Sie beim Alphabet, das Geheimalphabet dazu, haben ja 26 Fakultätmöglichkeiten. Also wie man die Buchstaben untereinander anordnet. Das sind wahnsinnig viele. Aber es ist immer nur eine einfache monoalphabetische Substitution, hilft also gar nichts. Sondern erst in der Kombination bringt das was. Ich sehe, ich muss jetzt ein bisschen anlehnen mit der Zeit. Also insgesamt gab es hier ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Irgendwie was Trilliarden, irgendwas 1180 Milliarden, Mutsch und Millionen und ganz, ganz viele. Wird sich aber herausstellen, bei der Entschlüsselung hat sich dann herausgestellt, da kann man ganz, ganz viele wegnehmen. Ja? Ich habe jetzt nicht mehr große Zeit, sehe ich, läuft total weg. Ganz interessante Geschichte, wer nachlesen will. Der erste, der sich an die Verschlüsselung, der da sehr vorangekommen ist, war auch in der Kommission, war ein Pole, Marian Rejewski, der so abgefangen hat und der ganz schlau gedacht hat. Die Deutschen haben zum Beispiel immer am Anfang, ja, ich muss noch dazu sagen, wie wurde diese Schlüssel, diese Einstellung der Enigma übermittelt? Ja, da gab es sogenannte Codebücher. Und da stand dann einfach drin, welche Walzen genommen wurden, also mit der Position. Es stand drin, welche Steckverbindungen, ja, also vorne von diesem Steckerbrett. Und dann stand also die Ringstellung und die Anfangsstellung von den Buchstaben halt.
Das war für jeden Tag, ne?
Immer für einen Tag, also immer für einen Monat. Das Ganze war dann auf Löschpapier mit wasserlöslicher Tinte, sodass man das schnell vernichten konnte. Es war also egal, wenn die Enigma in die Hände der Feinde kam, sondern weil man hatte den Schlüssel vernichten können. Ja, natürlich war das ein gewisser Schwachpunkt. Gut. Wie gesagt, jetzt wird es Zeit. Marian Rejewski, die haben das erste Mal verschlüsselt. Das Ganze wurde dann, als es dann kriegswichtig geworden ist, in Polen deswegen, weil die Franzosen, die haben zwar die ersten Enigmas mit Gebrauchsanleitungen so bekommen, über Bezahlung und so weiter, über einen frustrierten Deutschen, der gearbeitet hat und ihnen das geliefert hat, aber hatten erst kein großes Interesse und haben das auch als unmöglich erachtet, zu sehen. Wohingegen in Polen war der Druck da, weil die hatten einfach Angst, dass sie von Deutschen überfallen werden und deswegen, ja, wo Notwendigkeit ist, wo Angst da ist, da wird. Und da gab es einen ganz schlauen Kopf, eben diesen Marian Rejewski, der dann eben ein Verfahren entwickelt hat mit den Zeichenverkettungen, also und so weiter, die quasi diese Vertratung in diesen einzelnen Walzenlagen rauszufinden. Also sehr spannende Geschichte, haben wir jetzt keine Zeit dafür. Als dann eben der Zweite Weltkrieg kam und die ganzen Funksprüche, die ganzen Meldungen der Deutschen über die Enigma verschlüsselt worden sind, war natürlich auch wieder Frankreich interessiert, war wieder England interessiert. England hat dann so 70 Kilometer nordwestlich von London ein eigenes Dechiffrierungszentrum eingerichtet, den Bletchley Park, wo sie nur damit beschäftigt waren, oder hauptsächlich damit beschäftigt waren, die Enigma zu entschlüsseln. Ja, da waren dann zeitweise bis zu 7.000-10.000 Leute beschäftigt, weil die Texte, die man rauskriegt, muss man natürlich auch noch überprüfen, ob das irgendwie Sinn macht, was davon Sinn macht und so weiter. Und Alan Turing ist auch schon vorhin erwähnt worden, hat dann noch ein Verfahren entwickelt, quasi diese vielen Kombinationen von Steckerverbindungen eliminiert und man dann in einem absehbaren Zeitraum, ja, am Schluss, also zum Beispiel wurde beim D-Day, also der Landung der Alliierten in der Normandie, in Mitternacht wurde immer umgestellt, die neuen Walzenlagen und so weiter. Und die haben 2 Stunden später herausgefunden, wie die Verschlüsselungscode ist und konnten dadurch ganz genau die Landung steuern, wussten eben, wo die Stellungen waren und so weiter. Ja. Prinzip war am Ende, dass man eine Maschine durch eine Maschine bekämpft, die Verschlüsselung. Und Alan Turing hat dann die sogenannte Turing-Bombe entwickelt. Ja, also der geneigte männliche Teil mag jetzt nicht auf die blonde Dame links schauen. Das ist nicht die Bombe, sondern also das rechts. Man hat einfach da viele Walzenlagen miteinander kombiniert, die das Ganze dann durchgespielt haben. Und am Ende kamen halt dann die ganzen Texte raus. Es hat immer noch viele, viele Leute gebraucht, die es lesen, was irgendwo Sinn macht. Ja, und man hat dann zum Beispiel mit sogenannten Crypts gearbeitet. Also das heißt, mit Wörtern, die wahrscheinlich drin vorkommen. Ja, das war natürlich das blöde Deutschen, die waren da ja sehr formell, also Oberkommando der Wehrmacht. Kam relativ häufig vor. Ja? Und das war ein langer Teil. Und jetzt ist es so, ich habe Ihnen vorhin erzählt mit der Umkehrwalze. Erst haben Sie gedacht, ja, super Idee, ja, wird nochmal ganz alles durchgewürfelt. Aber erster Nachteil, der Strom kann in einem Kabel oder in einer Leitung nicht gleichzeitig vor- und zurückfließen. Die Konsequenz ist, dass ein Buchstabe nicht in sich selbst verschlüsselt worden ist. Also ein A war niemals wieder ein A. Ja? Und das wiederum heißt, man hat einfach so einen langen Text genommen, hat den mit dem verschlüsselten Text verschoben und überall dort, wo Buchstaben gleich sind, konnte man schon mal ausschließen, da passt es nicht. Ja? Ungefähr verstanden? Schauen Sie, Sie haben einen langen Text, also durch diese Umkehrwalze, ja, der Strom kam ja durch diese drei Walzen und ist dann wieder zurückgeflossen. Ja? Aber natürlich in einem anderen Weg, weil die Umkehrwalze hat ja das immer einen anderen Weg gemacht. Das heißt aber, dass der eingehende Buchstabe niemals gleich sein konnte wie der ausgehende Buchstabe. Also es konnte niemals ein A wieder in ein A verschlüsselt werden. Ja, aber das wird gar nicht genau. Ja. Also das heißt, man konnte ausschließen, dass im Originaltext und im Geheimtext ein Buchstabe genau gleich ist. Und das hat schon unheimlich viele Möglichkeiten gezeigt. Das zweite war dann, das Ganze war involutorisch. Das heißt, sehr bequem zum Bedienen, wenn man einen Text eingegeben hat. Ja, dann hat man den an den Lampen ablesen können, aufgeschrieben und gefunkt. Und das Schöne war, wenn es empfangen worden ist, der Funkspruch, hat man den genauso wie in die Maschine eingetippt und dann hat man über die Lampen den Originaltext lesen können. Ja? Das heißt also, dass irgendwelche Zeichenketten quasi am Ende wieder genauso rauskamen. Und auch das lässt unheimlich viele Möglichkeiten, Permutationen eben wegrechnen. Ja? Und so wurde mit vielen, vielen kleinen schlauen Hinweisen, Details und so weiter, wurde dieser irrsinnig große Schlüsselraum, ja, also Sie haben vorhin gesehen, 77 Bit, das ist mehr als zum Beispiel DES hat, also das Data Encryption System, also was die letzten 30 oder letzten Jahrtausend, 30 Jahre lang fast irgendwie der Standard war, 56 Bit und was gereicht hat, angeblich anscheinend, ja, der war weit größer, dass man das eben zurückrechnen konnte und es wurde also, die wurde dann entschlüsselt, ja, und okay, also könnte man lang wahrscheinlich drüber reden, eine spannende Geschichte mit Übergabe und so weiter. Prinzip ungefähr klar geworden. Gut. Also das war dann quasi der Höhepunkt von dieser klassischen manuellen und so weiter Verschlüsselung. Übrigens die Folien, die kann man auch downloaden. Also ja. Also hoffe ich, irgendwann kommt es dann. Also wird es auch bei uns auf der Seite geben, dann von BN Systems, da können Sie das runterladen und dann. Okay. Aber es gibt auch unheimlich viele im Internet und sonstige. Okay. Gut, hier mal jetzt ganz schnell, es gibt für die Verschlüsselung zum einen, für die einfache Verschlüsselung, nicht einfache Verschlüsselung, für die symmetrische Verschlüsselung Blockchiffren, wo man ganze Blöcke genommen hat, umgerechnet hat, ja, das hat vorhin der Professor Luge, glaube ich, auch vorgestellt, mit Blowfish beispielsweise, das heißt, dass man das eben übersetzt hat, das sind einfach mathematische Umsetzungen vom Originaltext in den anderen und ja, die werden, also symmetrische Verschlüsselung, also diese Schlüssel kann man oder werden üblicherweise entweder als Blockchiffren angelegt oder Stromchiffren. Blockchiffren werden eben ganze Blöcke genommen, bei Stromchiffren eben die einzelnen Zeichen. Ja, bekannte Anwendungen bei Blockchiffren ist also AES, wie man es bei WLAN hat, IP-Telefon, IPsec, SSH und Festplattenverschlüsselung und so weiter. Die Stromchiffren im Allgemeinen halt bei der Sprachübertragung, das haben Sie ja vorhin vielleicht ein bisschen was dazu gehört. Gut, hier gibt es die Designziele, habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, also von Claude Shannon, dass das möglichst stark durchwürfelt werden soll und das wäre die Konfusion, dass die Diffusion groß ist, also wenn eine kleine oder dass die aus diesem Originaltext, wie er ist, dann am Ende möglichst stark wieder in einem Ausgangstext verteilt, also nicht irgendwie der Anfang vom Originaltext am Ende wieder am Anfang vom Chiffrat landet. Okay, jetzt mal einfach ein bisschen schneller durch. Dabei kamen raus viele Verfahren, also bekannt ist zum Beispiel Blowfish-Lange war eben DS, wo ich vorhin erzählt habe, der Standard, also wurde auch von den USA quasi, da gibt es ja die NIST, die das standardisiert hat, eben da anerkannt, Blowfish, dann heute sehr gängig ist AES eben in der IP-Telefonie und so weiter. Und dann hier weitere Verfahren, PGP, also Pretty Good Privacy verwendet, beispielsweise IDEA, das wurde an der Uni Zürich entwickelt, TwoFish, dann verschiedene Röst-Chiffren und so weiter. Also das ist etwas, was ständig sich wieder ändert, wo man immer wieder was Neues sich ausdenken kann. Gut, Problem bei der ganzen symmetrischen Verschlüsselung, also eben, dass der Sender und der Empfänger den gemeinsamen Schlüssel verwenden. Das ist natürlich praktisch zum Verschlüsseln, Entschlüsseln einfach, aber Problem ist, wie überträgt man den Schlüssel? Ja, Jetzt könnte man natürlich an irgendwelche James-Bond-Filme denken, wo die mit einem Aktenkoffer und einer schönen Freundin irgendwie so einen Block haben, wo man dann abreißt und bei jeder Nachricht wieder ein neues hat. Das ist eher so ein One-Time-Pad. Aber ist natürlich aufwendig. Und Sie wollen jetzt nicht, wenn Sie eine verschlüsselte E-Mail schreiben, jedes Mal irgendwie mit dem Zug irgendwo, weiß nicht, durch wie James Bond. Ja, vielleicht wollen Sie es doch, wer weiß. Aber ist natürlich aufwendig. Ja. Und das zweite Problem ist die Anzahl der Schlüssel. Ja. Wenn zwei Leute miteinander kommunizieren, dann reicht ein Schlüssel. Ja. Wenn drei Leute miteinander kommunizieren, braucht man drei Schlüssel. Geht auch noch. Aber Sie sehen, ja, bei vier Leuten, die miteinander reden wollen, bräuchte man schon sechs Schlüssel. Also allgemein kann man das mathematisch sagen, also das ist einfach, die n Teilnehmer brauchen n mal n minus 1 durch zwei Schlüssel. Ja? Man kann sich vorstellen, wenn zum Beispiel in einer Firma 100 Leute geheim miteinander kommunizieren wollen, ja, das wären 100 mal 99, also 9900 durch 2, was weiß ich, 4950 oder was, ja, Schlüssel. Viele 1-Euro-Jobs für Systembetreuer, aber nicht wirklich, also eigentlich unsinnig. Okay? Also das ist das zweite Problem mit dieser asymmetrischen Verschlüsselung. Und hier kommt jetzt in den 70er Jahren etwas ganz Neues, asymmetrische Verschlüsselung. Man teilt den Schlüssel auf in einen öffentlichen Schlüsselteil, den Public Key, und in einen privaten Teil, den Private Key, den man für sich behält und geheim hält. Den öffentlichen kann jeder haben. Und so macht man es auch, wie gesagt, Sie können auch hier PGP, gestern war, glaube ich, auch eine Public Key Signing Party und so weiter. Also da haben Sie das dann vielleicht ein bisschen auch eh schon mitbekommen, und die meisten haben es ja vielleicht auch selber schon lange gemacht. Und damit das Ganze funktioniert, ja, braucht man jetzt irgendwie ein Verfahren, dass man über den gleichen Kanal, über den man die Nachrichten sendet, auch den Schlüssel verschickt. Und das war bis in die 70er Jahre für uns Menschen unvorstellbar. Also zumindest weiß man nichts davon. Ja? Wer das dann gemacht hat, oder was dazu nötig war, das hat viel mit Mathematik zu tun, weil es eben sogenannte Einwegfunktionen gibt. Ja? Die beiden wesentlichen sind RSA und DH. Also das erste ist ein Verfahren am MIT entwickelt von Rivers Jamie Edelman, und das zweite Diffie-Hellman. Die anderen Elgamal, DSA, und auch diese elliptischen Kurven basieren wiederum auf dem Diffie-Hellman. Also müsste man da unterordnen. Die Hash-Algorithmen passen jetzt nicht ganz rein, weil das kann man auf keinen Fall zurückverschlüsseln. Ja? Einwegfunktion meint, dass man für eine Funktion das Original nicht leicht mehr errechnen kann. Praktisch unmöglich. Also mathematisch ein bisschen definiert, wenn für fast alle Bilder Y Element N von der Funktion M auf N ein Urbild X-Element M mit F von X nicht effizient bestimmbar ist. Also wenn es 100.000 Jahre dauert, bis man es errechnen kann. Zwei Dinge sind für diese Einwegfunktion entscheidend. Das eine ist die Primfaktorzerlegung. Wie gesagt, es ist sehr schwierig für große Zahlen, die in die einzelnen Primfaktoren zu zerlegen. Es ist leicht, das lernen wir in der dritten Klasse, zwei riesengroße Zahlen zu multiplizieren, einer mit 10 und so weiter, und dann macht man, das geht leicht. Aber der umgekehrte Weg ist ziemlich schwer. Ja? Kann man sich anschauen, gibt es schon ein Hilfsverfahren, was ich sehe, das Eratosthenes ist, dass man ausschließt, man weiß, Zweier fallen weg, wenn hinten das gerade ist, Dreier, wenn das Quersumme und so weiter, aber schon bei 7 hört es da auf. Ja? Und es geht jetzt hier nicht um kleine Zahlen, sondern um ganz, ganz große Zahlen. Also das ist quasi sehr, sehr schwierig. Weiter, die Hash-Algorithmen überspringe ich mal. Also hier sehen Sie zum Beispiel Hash-Verfahren, Chemnitzer Liegnungstage, einmal ohne Bindestrich, unten einmal mit Bindestrich. Nur ein kleines Zeichen wird verändert. Die Ausgabe ist komplett unterschiedlich. Ja, also das Verfahren in dem Fall macht man auch bei Linux mit Make Password, da wird genau das angewendet. Ja, das ist diese Diffusion, dass also möglichst dass ein Zeichen möglichst viel am Ende ändert, eines Zeichen. Also, tja. Primfaktorzerlegung, hier war nur ein Beispiel, hat Martin Gardner mal in Scientific American, so wie Bild der Wissenschaft, eine lange, lange Zahl als vorgestellt und eben Angebot, als wäre das errechnet, der gibt ihm vielleicht. Und das hat 16 Jahre gedauert, bis da eine Lösung gegeben hat. Da haben irgendwie 400 Leute freiwillig ihre Rechenkapazität zur Verfügung gestellt. Also es ist wahnsinnig schwierig, da so eine Primfaktorzerlegung zu machen. Okay. ich kann das noch, jetzt ist die Zeit gleich aus, ganz kurz zum Beispiel diskreter Logarithmus. Diskreter Logarithmus ist quasi der Logarithmus, nicht wie man ihn normal von der Schule kennt, sondern bezogen in der Zahlentheorie, Gruppentheorie. Ja, ich habe unten, was vielleicht veranschaulicht, ist also eine kleine Tabelle. Der normale Logarithmus zur Basis 3, sehen Sie, wenn der Exponent 1 ist, sehen Sie die Zahlen. Ja? Beim diskreten Logarithmus wird das Ganze nochmal modulo genommen, also der Restwert ermittelt. Ja, das heißt, also man teilt zum Beispiel, was ich, bei 3 hoch 2 modulo 7, ja, 3 hoch 2 ist 9, das wird dann eben durch 3 geteilt, so oft, bis es nicht mehr geht, und durch 7 geteilt, so lange, bis es nicht mehr geht, und das, was übrig bleibt, also 9 minus 7 ist dann 2, das ist dann eben dieser Modulo-Wert. Und es geht übrigens nur bei Funktionen, wo dann eben immer auch alle Zahlen, dieser ganze Zahlenraum abgebildet wird. Also sehen, bei Modulo 7 muss man 1, 6, also 1 bis 7 alle Zahlen wiederum abbilden können. Ja? Und es ist eben so, dass man dieses x unheimlich schwer rechnen kann. Also praktisch nicht. Da kann man es ausprobieren bei Zahl 3, aber stellen Sie sich das, wie gesagt, mit großen Zahlen vor, die hunderte von Stellen lang sind. Also das ist die das diskrete Logarithmusproblem. Gut, Zeit ist weg. Zeigt also hier noch Diffie-Hellman-Schlüsseltausch mit den Exponenten. Bin noch auf ein schönes Bild gestoßen, kann man sich so vorstellen, wie es im gleichen Kanal, weil es ja ein bisschen unvorstellbar ist, wie kann über den gleichen Kanal der Schlüssel ausgetauscht werden, mit dem auch die Nachrichten austauscht. Ja? Also das ist hier die Modulo-Funktion mit den Zahlen. Jeder der beiden Kommunikationsteilnehmer, Sie kennen das vielleicht, Alice und Bob sind die beiden Kommunikationsteilnehmer, haben ein kleines Geheimnis, das sie auch nicht bekannt geben. Und das ist zum Beispiel jetzt hier im Fall bei der Alice die Zahl 3. Ja, und bei dem Bob in dem Beispiel, habe ich jetzt da nicht reingeschrieben, ist es die Zahl 6. Das erzählen die einander nicht. Aber durch diese Modulo-Funktion kann man trotzdem durch einen Austausch, kriegt jeder am Ende den gleichen Schlüssel. Das wäre in dem Fall an dem Beispiel hier ein 9 für die eigentliche Verschlüsselung. Ja, schönes Bild dafür gefunden. Jeder hat dann eine Farbe. Man nimmt einfach einen Eimer Farbe. Alice tut einen Liter mit ihrer Farbe rein. Bob tut einen Liter mit seiner Farbe rein. Die schicken sich dann gegenseitig. Ja, man hat eine Grundfarbe erst einmal. Ja, und dann ein Liter von der Farbe, beiden Seiten. Alice hat eine Farbe, tut ihren Liter rein. Bob hat eine Farbe, tut seinen Liter rein. Die schicken sich das gegenseitig, ja, und dann tun sie es wieder auffüllen. Am Ende kommt die gleiche Farbe raus, aber keiner kann das irgendwie abhören, weil das was da irgendwie geht. Und trotzdem können sie das beide entschlüsseln. Ja, so ungefähr das Prinzip. Gut, Zeit ist praktisch weg, deswegen überspringe ich hier weiter. Ja, hier werden die Anwendung zum Beispiel bei SSH, wobei das angewendet wird, vielleicht noch ein ganz kleiner Ausblick in die Zukunft, weil sich da vielleicht tatsächlich ganz viel ändern wird. Und zwar hat es was mit, der Quantenphysik zu tun. Zum einen, was das Entschlüsseln betrifft, wenn Quantencomputer kommen, die haben so eine enorme Rechenleistung, dass man alle bekannten Verfahren über den Haufen schmeißen kann und die sofort entschlüsseln können. Ja? Umgekehrt, für die Verschlüsselung kann man die ganz, ganz sicher machen, also weil die Photonen, die kann man, also die Polarisation kann man messen, wenn es übertragen wird. In der Quantenphysik kennt es vielleicht die Eigenschaft, wenn man was beobachtet, dann wird das Beobachtete ändert sich schon. Man würde also ganz leicht jemanden erkennen können, der versucht, es abzuhören. Weil in dem Moment, wo er hört oder schaut, ändert sich das Ganze schon. Ja, und damit hätte man sicher, es gibt schon erste Versuche, 23 Kilometer Glasfaser zwischen Genf und Nyon, damit hätte man eine absolut sichere Verschlüsselung. Und alle Verfahren, die man bisher haben, könnte man vergessen, oder es kommt jemand auf die Primzahl. Ich danke für die Aufmerksamkeit, wir sind am Ende und so weiter, dann alles gut. Ja, also die Folien wird man, glaube ich, irgendwann auf die Linux-Seite dem Linux-Tag runterladen können, oder Sie schauen bei uns auf der Firma, auch da werden wir sie runterladen können. Dann.